Gente.
So wie er formuliert war, der Artikel,
nur wieder gegangen. Meistens war das handelt sich um einen Mann, der seiner Frau untreu sei. Er wohne noch mit ihr in seinem Haus, aber seine Interessen würden einer anderen Frau gelten. Aber sie wurde nie genannt. Nur das Pronomen, sie. Das wurde dann so erzählt, als wenn es eine Frau wäre. Aber im Grunde ging es um seine Arbeit. Sie war die andere, ja. Die Frau hatte einen Mann und sie hatte nicht einen Mann. Seine Interessen galten seine Arbeit. Er war mit seiner Arbeit verheiratet. Seine Arbeit war sein Gott, für den er lebte. Die Frage ist also, wem gebe ich meine Interessen? Gott liegt mein Mann. Oder in anderen Worten, wie ein Mann Gottes in Kanada formuliert hatte, war bei seiner Bibelschule. Ich habe manches von ihm gelernt, besonders wenn ich ihn einfach beobachtete. Sein ganzer Art sprudelte nur aus der Gemeinschaft. Er hat ein heikles Temperament, ein positives, ein schockisches. Und er konnte sehr direkt werden, aber alles in Liebe. Es war alles geheilt. Es war alles gereinigt. Und ich wollte sehr viel von ihm lernen. Und er fragte, den Ende der Welt nicht zu. Wenn du ganz alleine bist, niemand ist da, ich habe zu reden, niemand ist da, dich zu beobachten, und du weißt es, das ist der Hauptadresse, dann gibst du dich, wie du bist. Wenn niemand dich beobachtet, wenn du dort bist, wo du nur für dich selbst bist, wo sind deine Gedanken? Und er sagte, das ist deine Welt. Das ist die Welt, in der du lebst. Vor anderen kannst du die vorhaben. Paulus sagt, im Gesetz sage ich unstrebig. In diesem Text an die Kölnerin. Im Gesetz war ich unstrebig vor Menschen. Aber er selbst berichtet in Römer 1 und 7, dass dieses Vorhaben, dass diese Gerechtigkeit am letzten Gebot scheidet. Was dich nicht gelöst. Da sieht niemand, was dich interessiert, wenn du ganz allein bist. Du kannst auch vor anderen etwas vormachen. Niemand merkt, kann nicht immer merken, was dich wirklich interessiert. Du kannst so tun, als ob dies oder das dich interessiert. Und was nachmittags kann man so tun, als ob man ganz allein wäre. Aber dann weiter, ich glaube, es sagt, oder es sagt, man kann sich herausstellen, wo unsere Welt ist, in der wir leben. Das ist Gottes Gesetz. Nun ist die Frage, wenn die Christen geworden sind, ob dieser Christus nun wirklich auch unsere Gott ist, neben wir lieben. Ich denke, jeder von uns hat erlebt, nachdem er Christ wurde, dass er eigentlich nicht imstande ist, diesen Gott so zu lieben, wie er möchte, geschweige denn, wie Jesus es möchte. Wir sind nicht imstande dazu. Die Erklärung dafür ist relativ. Paulus hat zeigt uns, was da verkehrt gelaufen ist. Zunächst beschreibt er, wie es in seinem Leben war, als er noch nicht Christ war. Aber innerhalb eines Satzes geht er über aus der von der Vergangenheitsform der Gegenwartsform. Das heißt, eine gewisse Problematik, die sein Leben miserabel machte vor seinem Christsein, diese ist geblieben. Und das Gesetz Gottes, das Wort Gottes, offenbart diese Problematik. Er findet in sich selbst eine Tendenz, ein Schwergewicht, einen Zug hin zum Ungehorsam gegen Gott. Und da kann es eigentlich nicht verstehen. Ich weiß nicht, sagt er, was ich mache. Ich kann es nicht verstehen. Aber es ist so. Er stellt es fest. Und dann ruft er, wer wird mich hier frei machen? Nun, eine Frage ist, wenn wir den Herrn sehen, wenn ich mehr in diesem Leiden sitze und nicht mehr in dieser Welt wohne, sondern in der anderen, zu der wir gerufen wurden, dann werden wir ganz frei sein von dieser Problematik der innewohnenden Sünde. Aber wir haben nicht gar nicht mehr den Problem, denn wir leben jetzt noch hier. Und wir haben jetzt das Problem. Und wir wollen dieses Problem jetzt lösen. Das weiß doch kaum. Und dann haben wir auch eine Antwort. In Römer Kapitel 8 gibt er uns diese Antwort. Wenn der Christ lernen kann, was Jesus für uns eigentlich tat, dass er uns von der Sünde frei gemacht hat durch seine gesetzeswidrige Tod, dass er uns das Problem schon vor Gott gelöst hat. Und dass Gott daraufhin, als wir diesen stellvertretenden Tod für uns in Anspruch nahmen, dass Gott uns dann seinen Geist gesandt hat, dann kam dieses Problem der Niederlage gegenüber dieser Tendenz, dass wir nicht Ja sagen müssen zu dieser negativen Tendenz. Dann kann dieses Problem gelöst werden. In Leib und Leib. Aber es gibt dann eine andere Kraft, die stärker ist als diese Kraft. In Galater Brief sagt er uns, wir haben die zwei Kräfte. 5:17 Galater. Fleisch nennt er das eine, Geist auf der anderen Seite. Wir haben beides in uns. Die Tendenz zum Irdischen, zum Negativen, aber auch den Bezug zum Guten, zum Herrn Jesus hin, zu Gott hin. Der Heilige Geist, wie es sagt. Und deshalb, Paulus, hat der Christ zu wählen. Er hat gleichsam den Schiedsrichter hier gesagt. Und er muss jetzt entscheiden, wen will ich jetzt folgen. Wenn jetzt beide ziehen, er sagt, die beiden sind gegeneinander gestellt. Was der Geist will, das will das Fleisch nicht. Was das Fleisch will, das will der Geist nicht. Die zwei stehen auf Kriegsfuß miteinander. Und jetzt würde ich eben, weil beide in mir sind und beide wie ein Ich in mir sind. Ich kann mich mit einem einen oder mit dem anderen identifizieren. Das ist möglich. Wenn ich dem einen folge, dann ist es Ich, der das tut. Wenn ich dem anderen folge, dann bin ich es, der es schafft, der es macht. Aber ich muss entscheiden. Ich bin jetzt vor die Wahl gestellt. Dass diese Wahl mit Hilfe des Wortes Gottes einfacher wird, das macht der Gerade Nummer 8. Aber in Galater 5:17 zeigt er uns einmal auf, wie diese Problematik eigentlich aussieht. Zeigt er uns in einem Kurs, in einem Kriegschirm. In Römer 8 sagt er in Vers 4, nachdem er in Vers 3 sagte, was das Fleisch nicht ermochte. Das heißt, was ich als natürlicher Mensch nicht zu tun vermochte, das tat Gott. Und was hat Gott getan? Zweierlei. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat seinen Sohn gesandt. Und er sandte ihn für Sünde im Fleisch. Er kam im Fleisch zurecht. Lösung des Problems der Sünde. Damit das Problem der Sünde in unserem Leben gelöst würde. Für Sünde kam er. Und er gab sein Leben für uns, die wir in Sünde geboren waren. Und er starb an unserer Stelle. Das heißt, zunächst einmal ist das Grundproblem gelöst, nämlich, dass wir vor Gott schuldig sind. Ve ben buraya gelirim. Sakınlarsa sen de buraya gelirim. Ben gelirim. Today I'm interested in that the way is correct to reach everything comes you. God has dark and crawl. And what religion is expression, insurance is issued. Sanki bağrında geçiyor ve gemeinschaft mit Gott ist jetzt frei geworden. Da hält uns nichts vor. Und das ist so wohltuend für uns, die wir in diesem Moment der Sünde erfinden. Es tut wohl zu wissen, dass Gott uns nichts anschreit. Er hat nichts an. Dies habe ich nicht getan, das habe ich nicht gemacht. Und das genau nicht um. Nee, stundenfrei sind wir. Nichts ist mehr da, das zwischen uns und Gott steht. Christus hat alles getragen. Die sämtliche Schuld ist nun geschlichen. Nur der Kapitel 2. Aber er hat weiter gehandelt. Dass die Schuld weg ist, das löst doch nicht das Problem der Dynamik der Sünde in meinem Leben. Das Problem der Dynamik, der durchschnittlichen Dynamik des Fleisches, mit dem der Entschuldigung der Dynamik. Das sagt Paulus, Gott hat den Geist gesandt. Gott sandte zwei auf den Himmel, den Sohn und den Geist. Und beide wurden übrigens im Alten Testament verheißen. Die messianische Verheißung betraf nicht nur den Sohn, eines Tages soll ein Kind geboren werden und so weiter. Und ihr seid einschließlich zu haben, dass wir unsere Sünden stimmen, sondern dazwischen waren immer auch Verheißungen über den Geist Gottes, den Geist des Messias, der kommen soll, und ein neues Tempel geben, eine neue Kraft liefern, damit man, so heißt es bei Ezekiel, damit ihr in meinen Wegen wandeln könnt. Oder mit Jeremia gesagt, ich werde ihnen ein Herz geben. Jeder wird das selbe Herz haben. Und zweitens, ich werde ihnen einen Weg geben, mit mir zu dienen. Es gibt nur einen Weg, auf dem man Christus ist. Der Pluralismus, im Leben der Evangelikalismus von heute, ist nicht wichtig. Und solange wir eine Toleranz in der Praxis ausüben gegenüber dem Pluralismus im Evangelikalismus, denn wir scheitern. Und was Gerhard am Anfang sagt, wird sich nicht erfüllen. Wir brauchen Gottes Sinn in einem Leben von uns. Und dieser Sinn ist nur ein Sinn. Es gibt nicht zwei Gottes hin, nur einen Gott. Und Paulus sagt, wir haben seinen Sinn, denn wir haben Christen Sinn. Ich werde ihnen einen Weg geben, mich zu durchsetzen. Und diesen Sinn bringt der Heilige Geist in unser Leben, wenn er kommt. Wir sagen, wir sind wiedergeboren. Wir haben neues Leben, ewiges Leben. Aber das ist keine Sache. Wir haben nicht Leben als eine Sache, sondern das heißt nur Leben, sondern wir haben eine Person, und in uns, der Wohnung, die Leben ist und Kraft dessen, haben wir neues Leben. Aber wir haben nicht dreierlei. Jesus wohnt in mir, der Heilige Geist wohnt in mir und ich habe ewiges Leben. Jesus Christus, der Heilige Geist, Gott ist nur eine Einheit, ist Jesus da, Römer 8, ist der Geist da? Ist der Geist da? Ist Jesus da? Wenn Gott in uns wohnt, dann haben wir Leben. Galater 2, Vers 19 und 20. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden. Das heißt, gestorben. Vor 2000 Jahren hat Christus für alle gestorben. Dann sagt man, bin ich gestorben. Aber ich lebe. Wie kommt das? Wenn ich gestorben bin, wie kommt es, dass ich lebe? którzy szedzą za nim do tych opieszeń. To jest wciąż biegun i udar, a w okolicy gara słęża i słęży. Ich lebe, aber nicht ich lebe. Das heißt, hat nicht Leben als eine Gabe von Gott bekommen, jetzt hat Leben. Und Gott bleibt dort und ich habe hier jetzt neues Leben, ich bin wiedergeboren. Nein. Alles ist in Christus und zusammen mit Christus gestorben. Er ist für Gott tot. Aber Gott selbst, der ewig ist, lebendig ist, der kommt in diese Tote durch die Welt. Und somit lebt jetzt diese Welt. Und sie dient wie ein Handschuh der Hand. Der Instrumentarium, Paulus gehört der Gott Sache, und sie haben es mit einem Kampf zu tun, wenn wir im Raum stehen. Unser Leib, der nicht wiedergeboren ist, der noch kein Alter ist, der abnimmt von Tag zu Tag. Der darf innerlich erneuert werden von Tag zu Tag. Dieser Leib, der darf als Instrumentarium, als Waffe, als Werkzeug für den inneren Menschen, für Jesus, gebraucht werden, um Gott zu dienen. Und das Paulus, wir kommen zurück zu Philipper 3, Paulus sagt, dieser Dienst für Gott ist ein Dienst im Geist. Und hat jemand sagen, der gut zugehört hat, aber die haben mir gesagt, der Geist ist in uns. Ja, es ist so, diese Verbindung des Gottes, ich spreche dann von der Einheit mit Gott oder der Einheit mit Jesus Christus. Sie besteht, unsere Verbindung mit Jesus Christus besteht in einem gegenseitigen Innerung. Wir sind in Gott und Gott ist in uns. Die zwei geschehen gleichzeitig. Wenn wir zu Christus kommen, nimmt er uns auf. Nicht nur in seiner Gegenwart, sondern in seiner Person. Wir sind in Christus. Und Paulus hat sehr viel darüber zu sagen. Christus ist in uns und wir sind in Christus. Sein Christus. Er gibt uns seinen Geist, aber die Schrift sagt, als Pfingsten kam, wurde er ausgegossen über die Jünger. Er kam auf sie, so einfach Jesus. Da heißt es am Ende des Kapitels. Für die Menschen, für die Tausende, die eingeladen wurden, an Jesus zu glauben. Die Verheißung hier läuft. Er wird auch euch diesen Geist geben. Oder die Verheißung des Ausgießens wird er bei euch erfüllen. Ob es eine Gabe ist, mit der wir getränkt werden, wenn man etwas getrunken hat, oder ob es ein Ausgießen über uns ist, die Folge ist, der Geist lebt in uns und wir leben im Geist. Die Tatsache, dass jeder von uns mit dem Heiligen Geist umgeben ist, bringt uns dahin, dass wir alle als Gemeinde im Geist sind. Ich bin sogar die zwei, ich nenne das jetzt. Und sein Tag, ich nenne das Familie. Wo er von dem Bau der Gemeinde spricht. Wir werden eine Behausung oder ein Haus Gottes, der Heilige Geist oder Gott baut an diesem Haus der Gemeinde. Und es wird zu einer Behausung Gottes im Geist. Der ganze Bau ist in dem großen Geist Gottes. In jedem Stein, jedem lebenden Stein, in der Wohnung. Wir dienen also Gott im Geist. Und dieser Geist ist es, der eine Kraft in uns ist. Er bildet eine Kraft in uns, die viel stärker ist als diese inwohnende Gravitationstendenz zu gewinnen. Wieder die Erscheinung. Die Einladung kommt an uns heran. Der Fokus sagt sie sogar in uns. Wir werden von innen her eingeladen, etwas zu machen, etwas zu tun, das geht in das Verbot oder gegen das Verbot Gottes ist. Das heißt Versuch zu werden. Versuchung zur Sünde ist eine Einladung, die an uns ergeht, von innen oder von außen, etwas zu tun, das Gott verboten hat. Oder etwas zu tun, das er nicht geboten hat. Denn wir schulden etwas, ihm zu gehorchen, und es gibt keine Mitteldinge. Du bist immer, entweder gehorsam oder ungehorsam gegenüber uns. Den anderen Fluss. Es gibt keinen freien Raum dazwischen. Ja, aber Gott ist dann früh morgens wachen. Ich habe da fünf verschiedene Fragen. Das ist jetzt der Wille des Herrn, den sie bei Gott anziehen. Man nennt das ein Mittelding. Das ist Freiburg. Das ist dem Herrn allerlei, was ich da anziehe. Nein, das ist nicht einmal. Entschuldigung, was ich schon geteilt habe. Es gibt vieles, das schön ist und das gut ist. Und der Feind ist durch die Hintertür der Ethik, das mit dem Leben des Wandels, in die Gemeinde gekommen. Und wir wussten es. Wir waren uns das nicht bewusst. Wir waren in Gemeinde zu sein, als den Glauben zu bewahren und im Glauben den Herrn zu lieben. Gemeinde zu sein, Christ zu sein, schließt das sogenannte hier an, wo die Strömung sein wird. Wenn ich da noch. Wir müssen uns auf der Heiligen Schrift im Klaren lesen, was Gott wohlgefällt. Sagt die Bibel das nicht? Hier sind die Seelen ewig verschönt, dass wir prüfen sollten, weil man damit es hört, dass wir prüfen sollten, was dem Herrn wohlgefällt ist. Warum sprechen wir dann von denen, die Gott in Gnade wählen? Gott hat eine Meinung über dich und wie ich mich kleide, wenn ich so gekannt bin. Gott hat eine Meinung, eine Vorstellung von richtigem Verhalten. Wie man sitzt, wie man steht, wie man geht und so weiter. Das sind drei Mittellinien. Du siehst an einem Menschen sehr bald, wen er gefällt oder wem er sonst zu gefallen. Sich selbst oder seinem Herrn. Wir sind auf Gott schuldig. Er hat es doch gesagt. Und er hat gesagt, was ihm wohlgefällt ist. Und in der Bibel ist eine ganze Menge von Schönheit gewesen. Kommt in dieser Reise, und gar nicht lange her. Mach auf. Was sagen? Was sagen? Ich war mit zusammen mit einem jungen Mann, und wir waren zu, aber. Er hat ein Manuskript angefertigt. Er hat mir davon geschrieben. Das war nicht so meine Meinung zum Thema gewesen. Es ist ein außergewöhnliches Thema. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort Ästhetik kennt. Das ist Gelehre vom Schönen. Da haben sich, glaube ich, als Architekt oder Ingenieur umgebaut. Oder Zeichen, wo so wie. Und dann befasst er sich mit der Frage der Schönheit. Das ist die sachliche Frage, die Kraftfrage und so weiter. Aber er sagt, man macht sich auch Gedanken über die Form, über die Schönheit. Man spricht sogar von einer Logik in diesem Thema. Das war interessant. Und dann hat er sich weiter Fragen gestellt auf diesem Gebiet und hat auch in der Gemeinde einmal einen Vortrag darüber gehabt. Seine Predigt von einem Sonderbuch. Und jetzt habe er sich weiter damit beschäftigt und dieses Manuskript angehört. Ein ganzes Manuskript über die Frage, was ist Schönheit? Ich hoffe, es kommt aus dem Mai, und das ist auch bisher noch, und wir uns dann mal damit befassen können. Es wird eine gute Anregung sein, sich einmal mit dem Thema wieder zu beschäftigen. Wo wusste dir, dass wir dreierlei Gewissen haben.
Nein.
Wir haben keine Gewissen über Gut und Böse. Das ist klar. Wir fragen uns, was ist richtig? Was ist moralisch richtig? Richtig. Darüber sagen die technischen Schrift eine ganze Menge. Und über dieses Gebot und Verbot. Aber wir haben auch ein Nichtwissen, das griechische Wort für Gewissen heißt Nichtwissen. Und wir haben wieder unser Gebot in die Wiege geschenkt bekommen, ein Wissen über Wissen, über Kenntnisse. Wissenschaftler, Sprachwissenschaftler zum Beispiel, haben festgestellt, dass man in jeder Sprache, überall in der Welt, ähnlich denkt. Das ist interessant, einmal durch die Welt zu gehen und sich zu fragen, wie denken Leute? CSU ist aber nicht damit beschäftigt. Er sagt, überall in der Welt, das gehört zu seinen Vorträgen im Radio, im britischen Radio, da wurde gern gehört, und er sagt, überall in der Welt haben Menschen eine Vorstellung von dem, was richtig ist. Und sie denken auch, wir sind ja so viel ähnlich. Sie haben eine ähnliche Denkweise. Überall fragt das Kind, sobald es anfängt zu sprechen, zu denken und zu sprechen, was ist das? Warum? Wieso? Wohin fahren wir? Wie lange dauert es? Dieses Kind stellt so die Frage. Die denken ähnlich, ja? Wir denken zum Beispiel Ursache, Folge. Folge ist die Ursache. Folge und so weiter. Ursache, Folge. Und wir fragen alle, woher kam das alles? Jeder in der Welt stellt diese Frage. Das ist die Urfrage nach dem Sein. Ein anderes Beispiel. Dann haben wir ein Gewissen oder ein Misswissen über das, was schön ist, was dort richtig ist. Wie sollten wir, oder was sollten wir für schön halten? In diesem Bereich, wie auch in anderen Bereichen des Gewissens, ist man dazu gekommen zu sagen, das ist bei jedem Frieden. Und das hat zur Verbrüderung, oder zur Zerbrüderung der ganzen Gesellschaft geführt. Diese Zerbrüderung kriegt ihn weiter. Sie ist gleichsam lebendig. Ein Mensch fragt, der ein Krebs, der durch die ganze Welt geht und treibt uns auseinander. Wenn wir Einmütigkeit erleben wollen in der Gemeinde, dann werden wir uns unter anderem früher oder später fragen müssen, was ist schön? War das schön, was gespielt wurde? Habt ihr das nicht für schön gefunden? Ja, das war herrlich. Aber nicht jeder empfindet das für schön. Als ich mit Studenten arbeite, war ich überrascht zu erfahren, dass ein TK-Lehrer Student die ganze Klavier setzen kann und er kann einmal Bach spielen. Und das wäre im nächsten Moment Teller. Ich dachte, das geht nicht. Das sind doch zwei verschiedene Stile. Das sind doch zwei verschiedene. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Kunstvorstellungen. Wenn es so weitergeht mit der Musik, wenn es so sein wie in der Philosophie, wir haben keine Linien mehr. Kein. Und schon seit längerer Zeit erfahre ich, dass Spezialisten in der Musik keine Grundlinien haben, keine Grundsätze. Everything goes. Das heißt, das Ausmachen. Mit Wissen, wie Wissen. Wir kommen zurück. Der Heilige Geist hilft uns, Gott zu dienen, wie es Gott ohne Fälle gibt. Der zeigt uns, wie wir zu handeln haben. Und das tut er an zwei Stellen. tu er durchaus Wort, mit dem Wort, das wir vorgetragen haben. Es informiert uns. Aber das Gewissen ist ja in uns. Paulus sagt, mein Gewissen gibt mir Zeugnis im Heiligen Geist. Das Gewissen ist durch die Gegenwart des Geistes erneuert worden. Und nun darf es mit neuer Fähigkeit, neuer Wichtigkeit informieren und signalisieren, vor und nach der Einladung zu kommen. Wenn ich von Gott Gottes getrennt bin, dann bin ich viel besser imstande zu entscheiden, welchen Weg ich einschlagen soll. Ich weiß dann viel besser aus, was Gott Freude machen soll. Und das ist das Ziel meines Lebens, Gott Freude zu erreichen. Dann ist das Gewissen auch innerlich, an der Innenseite wird, sensibilisiert. Es gibt viele Dinge, die trifft man nicht so von hier so klar an in der Heiligen Schrift. Die Bibel hat nichts zu sagen über Sorgen. Es gibt Dinge, die kannst du nicht mit einem Bibelvers abhaken. Er muss nur ein Gespür dafür bekommen. Und Paulus scheint in die Runde und fragt, ihr habt eine Frage in Bezug auf das Verhalten von Mann und Frau, wenn wir zusammenkommen. Denkt ihr nicht? Habt ihr nicht ein Gespür dafür? Er gibt ihnen von der Schrift her Wegweisung. Aber dann appelliert er auch an das Innere der Kommunen. Denn sie haben ja den Heiligen Geist. Sie sind erneuert. Wo bleibt dieses Gewissen? Sie haben nach dem Geschmack gehandelt. Paulus sagt, einerlei Weg, wie er mir sagte. Einerlei Herz, einerlei Weg. So hat Gott gesprochen. Er sagt, lehrt euch nicht die Natur, das heißt euer Mitwissen, euer ästhetisches Mitwissen. Manchmal haben umgekehrte Menschen an solchen Stellen, wunderbarerweise, noch immer ein klares Bild von dem, was richtig ist, auf Christen selbst. Wahrscheinlich, weil die Christen sich an etwas gewöhnt haben, dass man zu Hause auch schon richtig ist, nämlich eine gewisse Freiheit. Also wir haben diesen Freiheitsgedanken hineingetragen in das Gebiet dessen, wo Gott klare Vorstellungen hat von gut und böse, von richtig und unrichtig. Sie gehen zu weit mit dieser Auffassung. Und so ist ein gewisser Teil von ihrem Gewissen zerstört worden, wenigstens angeschlagen. Und sie vermögen nicht mehr zu spüren, was richtig ist. Viele Christen haben kein Gewissen mehr auf Gewissen gewesen. Und sie denken, dass diese Ruhe ein Zeichen davon ist, dass was sie machen richtig ist. Kein notwendiger Dienst dafür. Zurück zu Gott. Sagt Jesaja, Kapitel 8. Wenn sie das nicht tun, dann dämmert ihnen kein Morgen, kein Licht. Denn was soll es zu Gott, weil das muss man dann tun. Dienst im Geist. Das Wort für Dienst, wir haben jetzt gesprochen vom Heiligen Geist. Dann soll ich was sagen zum Dienst. Das Wort für Dienst ist hier an dieser Stelle ein anderes, als das, was wir sonst vielleicht anhören. Es gibt verschiedene Wörter für Dienen, vielleicht drei oder vier hauptsächliche in diesem Neuen Testament. Eine zum Beispiel erinnert uns an einen Ruderer. Wir haben eine Mannschaft, ein Boot, ein Ruderboot, und wir arbeiten zusammen. Und so ein Ruderer ist ein Mitarbeiter, er dient. Ein anderes Wort ist das Bild von einem Kenner oder einem Diener in einem Haus, wo man essen darf. Und er stellt sich neben den Tisch und ist bereit, uns zu dienen. Das ist der Diakonos. Das ist das, wo er am meisten geworden ist. Jesus, Gott haben wir unser deutsches Wort hier vor uns. Die Diener in der Gemeinde, die den Leitenden helfen, in praktischen Angelegenheiten, die heißen im Neuen Testament hier vor uns. Und dann gibt es dieses Wort in Verehrung dienen. Man dient zur Ehre eines anderen. Man bringt ihm mit diesem Dienst eine Ehre entgegen. Das tun wir im Heiligen Geist. Unser Leben im Heiligen Geist dient zur Ehre Gottes. Das ist Gottes Dienst. Und alles, was geschieht, von Anfang bis Ende, und die Art und Weise, wie wir es tun, soll Gott verherrlichen. Der Fremde, der hineinkommt, der soll sehen, hier ist Christus zu Hause. Das ist das Anliegen von Paulus. Er soll erkennen, dass Gott hier spricht. Dass die Art und Weise, wie man hier handelt, die Art von Jesus ist. Die Art von Jesus Christus. Christus als Herrn der Gemeinde. Wir dienen zur Verehrung Gottes. Das erinnern wir uns. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geiste Gott in Verehrung dienen und uns rühmen in Christus Jesus. Wir rühmen uns in Christus Jesus. Er gibt das einen Schritt zurück. Wo kommt das her, dass wir imstande sind, im Heiligen Geist Gott zur Ehre zu dienen, für ihn da zu sein? Und morgens, früh bis abends, spät, durch die Nacht, 24 Stunden im Tag, 7 Tage in der Woche. Immer da zu sein, wie ein leibeigener Knecht für Gott. Und das ist ein Freude, wenn ich da bin. Wie kann das sein? Es kann nur sein, wenn die Ausrichtung auf den Sohn Gottes sein. Denn der Geist dient dem Sohn und der Sohn dient dem Vater. Sie dienen einander. Es ist Christus, der Gott und der uns Gott gebracht hat. Christus heißt Messias, der Gesandte, das heißt, der Verheißene, der dazu gesandt wurde, Gottes Heilsplan zu verwirklichen hier auf Erden. Und dafür, für diesen Zweck, heißt er Jesus. Der Sturm, Yahweh rettet. Der rettende Gott des Alten Testamentes, der rettende Bundesgott Israel, ist in menschlicher Gestalt zu uns gekommen, um uns das Heil zu bringen. Und nun sind wir Christus ausgerichtet, Christus orientiert. Wenn wir Christen werden, werden wir Christen. Das ist ein Wort für ihn. Wir haben es in 1. Petrus Kapitel 4. Vers 14, da geht es Jesus. Ja, 14 und 16. Da können Sie jetzt dann einschalten. Da spricht Petrus davon, dass wir Gesandte sind. Wir sind gesandt worden mit dem Heiligen Geist. Und dieser Geist ist der Geist des Sohnes Gottes. Der Geist Jesu ist uns gegeben worden. Und Paulus sagt einmal in Römer 8, deswegen ist das, was wir aber sagen, denn so geht es Jesus. Wenn er betet, sagt er zu seinem Gott, zu seinem Vater, aber das heißt Vater. Und so wie Jesus betet, so beten wir. Warum? Weil wir durch den Geist beten. Er betet durch den Geist und wir beten durch seinen Geist, den er uns verliert hat. Das heißt, wir sind gesandt mit Jesu Salbung. Er heißt Christus, oder Christus auf Griechisch, das heißt der Gesandte. Zu Deutsch sagen wir Gesandte. Und wir sind die Christen, die keinen Gesandten. Das Wort Christ, eigentlich ein längeres Wort, auf Englisch haben wir es etwas länger, immer noch abgekürzt, Christian. Dieses Wort finden wir zuerst im Neuen Testament in der Apostelgeschichte. Am Ende von der Bibel. Es ist ein einzigartiges Wort. es ist nicht ganz gut. Der erste Teil des Gebets ist das drei Elemente. Christian Gott. Christian Gott. Christ ist gut. Ian ist lateinisch. Und Gott ist hier gut. Und jetzt fragt man sich, wie kann sich so ein Wort gebildet werden? Eine Mischung von Griechischen und Lateinischen. Persönlich bin ich darauf vertraut, da muss ein Lateiner dabei gewesen. Und es kann sein, dass das die Römer waren, die in Antiochien wohnten. Manche von diesen Städten waren ja gemischter Bevölkerung. Nicht nur Griechen und Römer, sondern auch viele andere Völker. Aber in jener Zeit spricht man in der politischen Welt hauptsächlich von zwei Gruppen. Von den Römern, weil sie in der Regierung waren. Das Römische Reich war eine Erweiterung der Stadt Rom. Und so war es ein römisches Reich und es wurde lateinisch gesprochen. Die Soldaten sprachen lateinisch und so weiter. Aber selbst in Rom wurde auch griechisch gesprochen. Auch unter den Gelehrten. Es gab nicht nur lateinische Poesie, sondern es gab Griechisch. Griechisch war die Sprache des Imperiums, des ganzen Reichs. Das war die Hauptsprache im Volk. Nicht mehr das richtige Art Griechisch, aber es war ein Griechisch, das jeder verstanden. Du konntest reisen, wo du wolltest, im ganzen Reich. Du konntest verstanden werden, diese Sprache. Und jetzt scheinen lateinische Sprachen hier eine Beobachtung gemacht zu haben in der Stadt Antiochien in Syrien. Sie wären Christen. Und diese Anhänger von Jesus benehmen sich etwas anders als andere Leute, die man so antrifft von Tag zu Tag. Die haben andere Interessen, die verhalten sich anders, auf die kann man sich verlassen und bleiben. Und manchmal sind sie auch Gegenstand des Hasses und so weiter, sie werden verkannt. Aber nur diese Gruppe sind es dann. Sie machen an die Stellen aber fest, hier ist eine Sondergruppe. Und jetzt fragt man sich, was sind das für Leute? Nun, wir sprechen von Christus, von einem Gesalbten, von einem Jesus. Und jetzt scheint man sie nach diesem Christus benannt zu haben. Christiano. Christus sagt heute, oder die kleinen Christen, überhaupt. Und so haben wir dieses Wort jetzt. Es wurde gemünzt in Antiochien, es wurde weitergebraucht. Paulus legt Zeugnis ab vor einem König. Und er sagt, hast du überredet, für mich Christ zu werden? Es ist also ein geläufiges Wort geworden. Wir haben es noch einmal zum dritten Mal bei Petrus, im ersten Petrus 4. Wenn wir Christen sind, dann sind wir Gesalbte, dann sind wir imstande, den Herrn zu dienen. Also, wenn wir Gott im Geiste dienen wollen, tun wir das auch mit dem Heiligen Geist Gesalbte, aber es ist der Geist des Christus. Unsere Ausrichtung ist nach ihm. Er ist für uns gestorben. Sein Leben ist unser Leben, nachdem sein Tod unser Tod geworden ist. Seine Himmelfahrt ist unsere Himmelfahrt. Sein Geist ist uns gegeben. Er ist unser König, unser Haupt, unser Herr, unser Hirte und so weiter. Christen sind auf Jesus Christus ausgerichtet. Sie wollen ihm ähnlich werden. Er ist also die Mitte ihres Lebens. Und Paulus scheint hier gleichsam zu definieren, was Gottesdienst ist. Wir dienen Gott im Geiste und rühmen uns in Christus Jesus. Das heißt, das ist kurz gefasst, wir freuen uns und wir singen darauf und wir sind fröhlich, das ist in aller Mund, wir gehören zu Jesus. Wir dürfen hier nicht sein, wir haben Erlösung und so weiter. In der Natur sind wir immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen gewesen, haben das vorgestellt. immer wieder auch in der Woche in Versammlung zu sein. Und da muss ich immer wieder denken daran, wenn wir Chor sind, wenn wir so eine kleine Gruppe sind. Hier wird Jesus gesungen. Das finde ich so schön, dass Jesus gesungen wird. So sagt es Paulus, wir rühmen uns in Christus Jesus. Wir freuen uns so unbändig, dass wir bei ihm sein dürfen, in ihm sein dürfen. Und wir hoffen auf ihn, eines Tages werden wir ihn schauen. Und wenn er stehen dann, kannst du dir vorstellen, einen dieser Tage werden wir vor ihm stehen. Ein Dichter sagt, wenn ich dort ankomme, den ersten, den ich finde, den ich suche und finde, wird dann Herr Jesus. Ich werde Ausschau halten nach ihm, wird wahrscheinlich passieren, was ich mache. Wir werden ihn begegnen, freuen wir uns darauf.
Ja.
Johannes sagt in 1. Johannes 2, er fragt sich, ob wir ihn auch so begegnen werden, dass die Augen aufschauen und nicht niedergeschlagen sind. Er glaubt das Wort Freimut oder Freimut. Das ist ein Wort, das uns an das Kind erinnert, dass er das mal brauchen hat. In der Brücke ist es ja. Du merkst es für dich schon. Und wenn Jesus kommt, werden wir so wie die kleinen Kinder da stehen und nichts zu sagen haben? Oder werden wir redefertig sein? Das bedeutet auch redefertig sein, bereit sein zu sprechen. Nicht dazwischen, da kann man auch sprechen. Werden wir uns freuen auf diese Begegnung mit Jesus? Ich stelle dir diese Frage. Ja, wenn man wird. Einmal die Antwort wird. Dann hat er der Schweizer jetzt seine Frau. Die ist 110 Jahre alt. Früher steht er uns auf sie sterben. Und je näher man zu diesem Punkt kommt, je mehr darf man sich die Frage stellen, bin ich auch bereit. Und jeder sollte sich stellen. Denn auf dem Friedhof gibt es nicht nur lange Gräber, sondern auch kurze. Jeder kann jederzeit sterben und begegnet dann seinem Gott. Wird es eine frohe Begegnung sein? Oder vielleicht sogar eine tragische? Das kann mir dann schießen werden. Wer diese Hoffnung hat, sagt Johannes, der rein mit uns nie. Er sucht hier Versöhnung und Vergebung, die Freude in Jesus Christus, damit man hier nur zur Ehre Gottes im Heiligen Mann ausleben kann. Das ist die Hoffnung. Jetzt wollen wir zusammen gehen. Wir werden ihn machen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist, damit wir froh werden. Damit du Freude an uns hältst. Wir danken dir, Herr, dass du gekommen bist und unsere Schuld auf dich genommen hast. Dass du uns auch anschließend den Geist gebracht hast, der unser Leben ist und unsere ganze Ausrichtung auf dich. Wir danken dir, Herr, dass wir nicht auf uns selbst angewiesen sind, um Gott Freude zu machen, sondern dass wir den Geist in dir lieben dürfen. Ich habe mit mir, dass das auch viel mehr Wirklichkeit sei. Und lass doch in unseren Tagen die Welt in deiner Gemeinde das Bild unseres Herrn sehen. Amen.